Ja, vielen Dank. Ute, wie lange soll ich denn predigen? Ute sagt, ihr soll kurz machen, sie will raus. Ich dachte, so 90 Minuten, ist das okay?
Ja.
Nee, ich will ja, wie gesagt, gar nicht mehr so viel reden. Ich mache jetzt wirklich eine Pause. Ich habe mir vorgenommen, ich werde mein Gummischlauchboot, ich habe so ein besonderes Schlauchboot, das muss ich mal wieder fit machen. Und wenn er mich dann sucht auf der Eder, wenn der Wasserstand es erlaubt. Und dann werde ich wieder Fahrrad fahren und einfach Sachen machen, die ich schon echt lange nicht gemacht habe, weil ich irgendwie immer in Vorbereitung bin. Und jetzt habe ich mal die Wochenenden dann einfach frei. Preis den Herrn, sehr, sehr gut. Gibt eine richtige Urlaubspredigt,
super.
Ja, wo wir denken, ach, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger, heißt das Ding, aufwachen, aufstehen. Und aufwachen und aufstehen, das ist interessant, weil im Griechischen ist es das gleiche Wort. Das Wort, also dass Jesus auferstanden ist, bedeutet auch, dass er aufgewacht ist. Also das ist im Griechischen vom Konzept her das Gleiche. Und aufstehen, also bei mir ist das, als ich auf der Bibelschule war, da war aufstehen, das war so ein Modewort. Ja. Da gab es auch eine CD in Gandersheim, Steht auf, die auch wirklich richtig krass ist, auch heute noch. Aber das war immer aufstehen, aufstehen. Ja. Und dann war die Zeit des Heiligen Geistes damals, Rodney Howard und diese ganzen Sachen, Toronto-Segen oder so. Und ich sagte zu unserem Pastor damals in Münster, wir brauchen Heilig-Geist-Meetings. Und er sagte, die Christen sollen nicht auf der Erde liegen, die Christen sollen aufstehen. Und da wusste ich, ey, das ist irgendwie, das wird quer. Weil das Aufstehen ist ja etwas, was in unserem inwendigen Menschen passiert. Und da ist doch die Gegenwart des Heiligen Geistes durchaus in der Lage, uns zu Aufständlichen zu machen, zu Menschen, die wirklich aufstehen. Das ist ja nicht das Gegenteil, wenn ich dem Herrn begegne, das ist ja nicht das Gegenteil vom Aufstehen. Und trotzdem ist das ein super Konzept und ich liebe es. Und von Zeit zu Zeit ist es auch echt gut, sich zu fragen, ob ich vielleicht eingeschlafen bin. Nun kann es ja in Teilbereichen unseres Lebens zu Schlummer und Schlaf kommen. Also äußerlich bist du vielleicht noch aktiv, wie ich jetzt die letzten Monate total aktiv am Predigen. Aber irgendwann merkst du, nee, du bist auch in der Gefahr einzuschlafen, obwohl du aktiv bist. Und dann ist es gut, sich wirklich wieder wach zu rütteln und wirklich sagen, ey, ich stehe neu auf, ich brauche was Frisches. Ich hatte der Gerda vorhin erzählt, ich habe ein Vorbild in meinem Leben, das ist ein legendärer Gitarrist, 76 mittlerweile, unfassbar, einer der besten Gitarristen, den es überhaupt jemals gab, sicherlich mit Harmonien, mit Tönen, die man nur von ihm kennt, herrliche Musik. Und er legt ab und zu für 3 Monate, oder nicht ab und zu, sondern ganz oft, wenn er Konzert gemacht hat, er hat früher 220 Konzerte im Jahr gespielt, heute macht er nur noch ein paar, dann legt er die Gitarre weg und er rührt sie 3 Monate nicht an oder 4 Monate. Und er angelt, er jagt, er kümmert sich um seine Familie und dann nimmt er das Ding wieder und er sagt, und dann bist du frisch, dann kriegst du was Frisches, ja, dann ist die Musik einfach eine andere, als wenn du immer in so einer Routine drin bist. Und deswegen ist es gut, aber ab und zu dann wieder sich zu fragen, ey, bin ich vielleicht in einigen Punkten innerlich eingeschlafen und funktioniere nur noch. Und wir lesen mal Matthäus 8, Vers 24. Da schläft das allergrößte Vorbild. Und ich glaube, wenn Jesus Gitarre spielt, das klingt noch besser. Da bin ich schon echt gespannt. Also ich werde im Himmel, werde ich direkt auf ihn zugehen und sagen, mach mal E-Gitarren-Solo. Weil ich glaube, das bläst dich weg. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Toll. Der Retter der Welt liegt im Nest, liegt da. Und seine Jünger, die waren ja die Profis in dem Bereich. Jesus war ja eigentlich ein Gelehrter, ein Rabbi. Und seine Jünger waren ja die Schifffahrtprofis. Und die kommen jetzt an, hier ist die Schwerkraft sehr stark, merke ich, meine Ärmel, die rutschen dauernd. Und die Schifffahrtsprofis, die kommen nicht mehr weiter. Und Jesus schläft. Schläft er demonstrativ? Weiß ich gar nicht. Vielleicht demonstrativ, vielleicht war er auch einfach unfassbar müde, weil er immer nachts gebetet hat. Und jetzt schläft er jedenfalls. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf. Patsch, patsch, patsch. und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Also manchmal hat er Kommentare abgelassen, ne? das musstet ihr echt dann noch anhören. Ne? Kommst fast um und dann heißt: Warum bist du denn furchtsam? Aber so ist der Herr halt, weil er in einer anderen Liga spielt. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Und interessanterweise, ich habe das mal irgendwann, ich schnüffel ja immer im Griechischen rum, weil ich ja keine Ahnung vom Griechen habe, deswegen muss ich immer schnüffeln. Und wie ich da so rumschnüffel, fällt mir auf, ich gucke ja immer nach Strongsnummern, dadurch fällt es einem dann schneller auf. Dann, hier oben heißt es, die Jünger weckten ihn. Und da kommt eine bestimmte Strongsnummer, also ein bestimmtes griechisches Wort. Und dann heißt es, und dann stand er auf und da steht das gleiche Wort. Und da überhaupt habe ich erstmal gemerkt, dass Aufstehen und Aufgeweckt werden oder Aufwachen im Griechischen das gleiche ist. Also hier ist die Situation, dass Jesus im Boot schläft. Die Jünger klatschen ihm wahrscheinlich freundschaftlich aufs Bäckchen, so auf jeden Fall, dass er aufwacht. Vielleicht rütteln sie ihn, vielleicht geben sie ihm ein Küsschen oder keine Ahnung, was sie mit ihm machen. Auf jeden Fall, er wacht auf. Ja, physisch ist er jetzt schon da. Weil das heißt ja, sie weckten ihn auf. Und dann sagen sie ihm: Hey Jesus, guck mal hier, das Schiff, das sinkt und so. Wir haben so viel Wasser an Bord, eigentlich wollten wir Fische laden. Und irgendwas stimmt hier mit unserem Leben gerade nicht. Und dann heißt es, dann stand er auf und befahl den Winden. Und da ist ein Prozess drin. Weil er ist äußerlich aufgewacht, weil die Jünger ihn geweckt haben. Aber jetzt hat er sich wieder vergegenwärtigt, wer er ist. Und brauchte vielleicht so einen kleinen Augenblick, weil er ja auch Mensch war, sich wieder zu vergegenwärtigen. Ach so, ich bin ja hier Gott. Und ich habe ja den Wind geschaffen und er hört ja auf mich. Also muss ich ja jetzt handeln. So, und dann ist innerlich etwas passiert in ihm. Und er stand auf, das heißt eigentlich, er wurde wach. Und das ist sehr, sehr stark, wenn du sagst, dann ist er wieder wach geworden, weil dann ist ihm klar geworden, hey, wer bin ich? Was ist meine Autorität und wie kann ich hier handeln? Und dann ist er aufgestanden, er hätte ja auch im Sitzen sprechen können, aber er ist innerlich aufgestanden und er befahl den Winden und dem See und es stand eine große Stille. Ich liebe ja Stille, von daher wäre ich da jetzt echt gern dabei gewesen, aber vorher, das wollte ich jetzt nicht unbedingt erleben, weil ich hätte wahrscheinlich Rallye-Streifen ans Boot gemacht. Ne? So, also dieser Prozess, sich zu vergegenwärtigen, Moment, was ist eigentlich? Das ist etwas, was uns wach werden lässt. Weil wenn du schläfst, dann hast du deine Vision verloren. Wenn du schläfst, dann sind deine Sinne nicht mehr da. Du weißt nicht mehr, was ist die Wahrheit, was ist Lüge. Wenn du schläfst, dann träumst du auch. Du siehst Realitäten, die es gar nicht gibt. Du siehst Dinge, von denen du meinst, manchmal wird einem ja klar, was man gerade geträumt hat. Zum Glück ist das Gehirn ja so eingestellt, dass es das zwar kurzzeitig noch weiß, aber dann sagt, war alles Schrott, schmeiß mal wieder weg. Und es ist nicht mehr bewusst, weil sonst würden wir echt in der Welt leben wie so ein Heroinabhängiger. Ja? Mit irgendwelchen ganz komischen Sachen, wenn uns das alles bewusst bliebe, was wir nachts da eigentlich alles geträumt haben. Aber wenn du schläfst, dann siehst du Realitäten, die es gar nicht gibt. Und du siehst aber nicht die Realität, die es wirklich gibt. Du siehst nicht mehr die geistigen Dinge. Du bist eingeschlafen in bestimmten Bereichen. Und ich bin tatsächlich auch in bestimmten Bereichen immer wieder am Einpennen. Jeder von uns hat solche Punkte, wo wir uns einfach nicht vergegenwärtigen, Moment, was ist denn eigentlich? Und aufstehen, dieser Prozess fängt dadurch an, dass du dir wieder klar machst, Moment, es gibt ja einen Gott im Himmel. Fangen wir mal ganz unten an. Es gibt ja einen Gott. Und der hat mich ja geschaffen. Und er hat ja ein Ziel für mein Leben. Und deswegen wird er ja seine Kraft in meinen Dienst stellen. Weil er ja das Ziel in meinem Leben erreichen will. Das ist ja sein Ziel, habe ich mir ja nicht selber gesetzt. Hat er sich gesetzt für mein Leben. Und dann ist mir klar, Moment, was hat er denn alles getan? Er hat ja meine Sünden schon bezahlt. Er hat meinen alten Menschen ans Kreuz gehängt, damit die alte Natur Ruhe gibt. Ja, große Stille. Er hat mich ja auferweckt in Christus, sodass ich in Kraft leben kann und nicht mehr so ein Schlappi sein muss, der ich früher immer war. Er hat mir Verheißungen gegeben, die gehören mir jetzt und ich soll darauf achten und ich soll sagen, ja, er ist wahrhaftig und das, was er mir zugesagt hat, das wird auch passieren ob in diesem Leben oder nach der Auferstehung, das ist mal dahingestellt. Da gibt es Unterschiede, manches hier, manches nicht, wissen wir. Aber dann wird mir wieder klar, Moment, was ist denn eigentlich Masse? Was ist denn eigentlich Fakt in meinem Leben? Wer bin ich denn überhaupt? Was hat er denn mit meinem Leben vor? Und dann merkst du, dass du in gewissen Punkten deines Lebens plötzlich wieder wach wirst, weil du dir das vergegenwärtigst. Weil du dir sagst, nein, ich habe ja Verheißungen von Gott bekommen und ich stelle die jetzt gegen mein Denken, das in meinem Herzen ist und gegen das, was in meinen Emotionen kocht und wütet, stelle ich das Wort Gottes, bumm. Und dann nimmst du das Wort Gottes und dann sprichst du es aus und dann beschäftigst du dich damit und dann stellst du fest, dass du wieder wach wirst an bestimmten Punkten und Gott wird wache Menschen segnen. Weil wenn du schläfst, was soll er dir denn geben? Du kannst ja eh nichts damit anfangen, weil du ja pennst. Also meine Frau, die bringt mir ja nicht, während ich schlafe, Frühstück, macht sie eh nicht. Wir frühstücken gemeinsam. Ja, ich, das ist keine Dienstbeziehung. Aber wenn sie mir das Essen an den Nachttisch stellen würde und würde wieder rausschleichen, was hätte ich davon? Ich penne doch gerade. Und wenn ich penne, ne, dann penne ich echt. Da kannst du wahrscheinlich eine ganze Tafel aufbauen in meinem Zimmer. Ich penne trotzdem weiter. Also es bringt mir nichts, solange ich penne. Ja, da kann das beste Essen auf dem Nachttisch warten und Tasse Kaffee, die mich ja wach machen würde, aber ich penne ja nun mal. Also Gott segnet nicht schlafende Menschen, sondern wache Menschen. Ja, wach auf, erwache. Die Bibel ist voll von diesen Sachen. Und wir lesen jetzt auch noch einiges. Also ihr wisst, in den Ferien wird nicht gepennt. Schon auch, ne? Aber aufgewacht. Sprüche 24, Vers 13 bis 16, das ist cool. Hier spricht ein Imker, scheinbar, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Honigseim ist deinen Gaumen süß. Also er sagt nicht, Hände weg vom Süßkram, sondern deswegen muss ein Imker sein, ne? Sondern er sagt, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Und Honigseim ist deinem Gaumen süß. Ebenso, also wie man Honig isst und wie du Honigseim lutscht. Also früher unser Nachbar, der war Imker und der hat dann immer, wenn ich einmal genießt habe im Sommer, dann hat er diagnostiziert, der Kerl hat Heuschnupfen, der muss Honigwabe kauen. Und dann kam er über den Zaun geklettert und hat mir eine Honigwabe in den Mund geschoben, der Onkel Willi. Und dann hast du da den ganzen Nachmittag drauf rumgekaut und das ist echt lecker, ne? Bis du dann dieses Wachs dann irgendwo merkst, jetzt ist ausgelutscht. Und das habe ich ihm dann wieder gebracht. Nein. Nein. Also so wie wir Honig essen und wie Honigseim dem Gaumen süß ist, so sollen wir die Weisheit für die Seele betrachten. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet werden. Ah, wenn ich ja die Weisheit gefunden hätte, ne? Und noch besser, wenn ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, dann hätte ich eine Zukunft. Das Wort Gottes sagt hier, wenn wir die Weisheit gefunden haben, dann haben wir Zukunft. By the way, ich zitiere jetzt nur ganz kurz, 1. Korinther 1, Vers 30, da heißt es, dass Christus unsere Weisheit geworden ist. Du bist also fündig geworden. Wenn du also, wie hier der Sprücheklopfer sagt, ich weiß nicht, war es Salomo an der Stelle wahrscheinlich, gibt ja auch ein paar andere Sprüche noch. Hab nicht nachgeguckt, halt, Faulheit, eingeschlafen. Er sagt, wenn du die Weisheit gefunden hast, dann gibt es eine Zukunft. Und deine Hoffnung wird nicht vernichtet werden. Und Paulus sagt uns, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Du hast also diese Weisheit jetzt in Christus, in dir, die dir Zukunft und Hoffnung gibt und dafür sorgt, dass deine Hoffnung nicht vernichtet wird. Ich möchte dich informieren, dass alles gut wird. Das ist gut, ne? Und wenn alles gut wird, dann brauche ich nicht mehr traurig sein. Und wenn alles gut wird, dann muss ich nicht meinen Gedanken nachgehen und dann schlafe ich nicht ein innerlich, weil Kummer macht Menschen müde. Traurigkeit macht Menschen müde, aber die Wahrheit macht nicht nur frei, das sagt Jesus, nicht die Nazis haben das gesagt, sondern Jesus hat das gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen, aber es heißt eben auch, dass wir eine Zukunft haben und die Hoffnung wird nicht vernichtet. Die Weisheit Gottes in dir wird immer einen Weg finden, aus jedem Schlamassel wieder rauszukommen. Preis den Herrn, ist so, oder? Du kommst in den größten Schlamassel, und ich stecke auch zu Teilen gerade in so einem kleinen Schlamassel, aber das macht nichts, weil Helmut Kohl sagte immer, wichtig ist, was hinten rauskommt. Das hat Helmut Kohl gesagt, das ist ein überliefertes Zitat. Und das ist wirklich so, ja, also wir haben die Weisheit in uns, die uns in jeder Situation entfliehen lässt. Preis den Herrn. So, und dann sagt es hier in den Sprüchen, lesen noch weiter, lauere nicht Gottloser auf die Wohnung des Gerechten, zerstöre nicht seine Lagerstätte. Und was er hier sagt, ist, das ist echt gefährlich, wenn du das tust. Denn der Gerechte fällt 7-mal, aber steht wieder auf. Also leg dich nicht mit dem an, mach dem nicht was kaputt, weil der wird wieder aufstehen und dann hast du einen Feind mehr. Also lass den gleich unangetastet, rühr dessen Lagerstätte nicht an, lass dich nicht auf den Gerechten ein, dass du sein Feind würdest, weil er hat in sich, dass er immer wieder aufsteht. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Und das ist so ein cooler Satz. Der Gerechte fällt 7-mal, also 7-mal ist ja eine symbolische Zahl, aber die 7, die habe ich schon längst gerissen. Ja, das war nach dem ersten Jahr meines Christseins, war ich schon bei 7, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, stehe ich heute wahrscheinlich bei 7-mal, 70-mal oder was, keine Ahnung. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ich möchte dir wirklich sagen, das Maßgebliche eines Christen ist nicht, dass er nicht fällt. Das Maßgebliche an einem Christen ist, dass er immer wieder aufsteht. Dass du ihn wie einen Ball unter Wasser drückst und kaum lässt du los, plong, ist er wieder da. Du kriegst ihn einfach nicht kaputt, diesen Gerechten. Weil er in sich Auferstehungskraft hat. Weil er in sich einen Mechanismus hat, der ihn immer wieder aufweckt. Der ihn immer wieder an Wahrheit erinnert. Das ist unkaputtbares Leben in uns Christen, in unserem Geist. Ich sage in meiner Jüngerschaftsklasse, sage ich immer, sagt mal alle, ich bin so stolz auf meinen Geist. Das ist wichtig, dass wir wirklich wissen, in mir ist jemand, der wird alles überwinden. Und er wird immer wieder aufwachen und den kriegst du nie wieder kaputt. Ich habe ewiges Leben in mir. Ewiges Leben, den kriegst du nicht mehr kaputt. Das ist etwas, was Gott in uns Christen getan hat. Nicht die Fähigkeit, nie mehr hinzufallen, das kommt später, sondern die Fähigkeit, immer wieder aufzustehen. Immer wieder, Matthias Jordan sagt immer, lasst uns mal einen Aufstand machen. So, ja, aber es ist gut, ja. Immer wieder aufstehen, immer zu wissen, egal, ich bin gefallen. Für mich gehört auch dazu, wenn das hier in der Bibel schon steht, brauche ich mich nicht jedes Mal verdammen, wenn ich aufs Maul, hätte ich fast gesagt, habe ich natürlich nicht, wenn ich hingefallen bin, muss ich mich nicht verdammen, weil die Bibel sagt, der Gerechte fällt, ist ganz normal, der fällt. Der übt ja gerade noch laufen, der ist ja noch kein Profi, der ist ja noch im Übungsmodus. Ist ja klar, dass man zwischendurch ein schiefer Ton kommt, wenn du Flöte übst. Oder Geige, Geige üben, das ist echt, das müsste man draußen im Wald machen. Nee, nicht im Wald, da bin ich. Nee, also irgendwo anders Geige. Bis du es kannst, dann kannst du wiederkommen. Es ist völlig normal, ja. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht immer wieder auf. Aber die Gottlosen, wenn die stürzen, dann bleiben sie im Unglück, sagt hier der Salomo wahrscheinlich. Preis den Herrn. Römer 4, Vers 25, der unsere Übertretungen wegen hingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Jesus ist geweckt worden, weil wir gerechtfertigt wurden. Weil vor Gott klar war, sie sind gerecht. Sie sind gerechtfertigt. Jesus, komm, steh wieder auf. Wach wieder auf, Sohn Gottes, weil die Menschheit ist gerechtfertigt. Das menschliche Leben geht jetzt wieder weiter. Es darf weitergehen. Das bedeutet Rechtfertigung. Gott hat beschlossen, ich mache der Menschheit kein Ende wegen ihrer Sünde, sondern sie sind gerecht. Es darf weitergehen. Deswegen heißt es hier, wegen dieser Rechtfertigung ist Jesus wieder auferstanden. Deine Gerechtigkeit ist die Grundlage, immer wieder aufstehen zu können. Du kannst dir jedes Mal, wenn du irgendwelchen Kram gemacht hast oder irgendwas nicht funktioniert oder du einfach merkst, David sagt an einer Stelle, er sinnt über seine Feinde nach und über alles, was es so gibt oder so. Und es hat eine schlechte Zeit und dann sagt er, bis ich hineingehe ins Haus des Herrn. Und dann wird ihm klar und dann sagt er, ich habe den Psalm jetzt nicht, und dann sagt er, ich habe mich wie ein Tier verhalten. Ja, weil ich mich nicht mit der Wahrheit Gottes auseinandergesetzt habe, sondern nur mit dem Diessein, nur mit dem, was hier im Leben ist. Wie jeder Hund, der alles frisst, was er vor die Nase geworfen bekommt. Oder ich habe letztens eine Katze gesehen, die schleckte da Sachen, da habe ich gesagt, das ist doch schon mal rausgekommen aus der Katze, das muss doch nicht wieder zurück in die Katze. So, wenn ihr versteht, ja. So, ja, ugh. Aber wir als Menschen, wir sind ja geistige Wesen und wir kommunizieren anders, aber wir konsumieren auch anders. Wir konsumieren nämlich Wahrheit und diese Dinge und wir sind gerechtfertigt und deswegen können wir immer wieder aufstehen. Preist den Herrn. Seid ihr heute Morgen noch wach oder seid ihr gerade eingeschlafen? Das ist langweilig, die Predigt. Gott ist immer, wenn du auch am Boden liegst, an deiner Seite. Er ist nicht nur an deiner Seite, wenn du aufrecht bist. Er ist immer an deiner Seite und er glaubt immer an dich. Und er sieht, deine Gerechtigkeit ist eine Grundlage, immer wieder aufzustehen. In jeder Situation. Mach dich nicht selber klein, wenn eine Krise da ist oder wenn du es mal wieder nicht gepackt hast. Ist alles okay. Der Gerechte fällt 7-mal. Also immer wieder eine Vollkommenheitszahl auch. Ne? Ist auch krass. Ne? Er fällt nicht 6-mal, er fällt 7-mal. Also dauernd. Immer wieder fällt er, aber er steht wieder auf. Preis den Herrn, ich glaube schon, und ich trainiere auch Menschen, dass wir nicht immer fallen müssen. Ja? Wir können auch überwinden, ja, das ist schon klar. Ich will jetzt nicht Druck machen, sei kein Siegertyp. Ne? Wir wollen Siegertypen sein, aber wenn es nicht gelingt, wir stehen wieder auf. So, Aufwecken in der Bibel gibt es verschiedene Beispiele. Wie kann Aufwecken geschehen? Ein schönes Beispiel, das ist natürlich die Premium-Variante, so scheint es uns. Ich weiß gar nicht, ob Gott das so sieht. Für ihn ist es eher eine Notlösung. Da ist der Petrus eingeschlafen. Apostelgeschichte 12, Vers 6 bis 7. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gefesselt mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis, damit niemand das Gefängnis klaut. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht leuchtete im Raum. Er schlug aber Petrus an die Seite, weckte ihn und sagt, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen ab. Preist den Herrn. Gott kann auch in solchen Situationen noch jemanden schicken, der durch die Gefängnistüren durchgeht, der sich so leise bewegt, dass die Soldaten weiter pennen. Die Gefängniswachen, die auf das Gefängnis aufpassen, die kriegen auch nichts mit. Und er steht da und macht, bäm, einmal richtig rein in den Petrus. Das war ein Fischer, der konnte was ab. Da hat der Petrus ihm mal richtig in die Seite geschlagen, heißt es tatsächlich. Also Gott kann auch in ausweglosen Situationen sicherstellen, dass er dich wieder zurückkriegt, dass deine Sünde wieder wach werden, dass du wieder merkst, Moment, ach so, ich bin ja Apostel, ich gehöre ja gar nicht ins Gefängnis, ja, soll ja das Evangelium predigen, ich bin ja am völlig falschen Ort hier. Also durch die Kraft Gottes nichts wie raus aus diesem Bunker. Und wieder rein nach Jerusalem. So hat das der Petrus gemacht. Ich glaube aber, die Premium-Variante für Gott ist in Apostelgeschichte 3, Vers 6 bis 7. Petrus aber sprach, ihr kennt das, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Also auch hier, werd wach, an der Hand genommen, hochgezogen. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und als das passiert ist, dann sagt es, sogleich aber wurden seine Füße und Knöchel stark. Also dieser Mann ist aufgeweckt worden aus seiner Krankheit durch Petrus. Petrus hat gesagt, hey, ich habe etwas, gib mal Hand. Und hat ihn hochgezogen und hat ihn so lange festgehalten, bis die Knöchel stark waren. Und dann hat er gesagt, alles gut, bist du wieder wach. Und das ist auch im übertragenen Sinne, es ist so gut, wenn wir uns als Menschen gegenseitig nehmen und sagen, komm wieder hoch. Und wie machen wir das? Komme ich später drauf. Also durch einen anderen Menschen. Menschen zu sein, die andere aufwecken. Durch Wahrheit und wirklich nehmen und sagen, komm, ich greife jetzt mal ein in dein Leben. Lass uns reden und ich baue dich wieder auf. Und jetzt sage ich schon, wie wir uns gegenseitig aufwecken. Da sagt der Petrus, der war nämlich auch so ein das war so ein Erweckungsmensch. Ein längerer Text jetzt, 3 Verse, kriegen wir hin. Ne? Darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Ja, ich denke, der Gerechte fällt 7-mal. Der Petrus sagt jetzt, wir straucheln nicht mal. Wir müssen auch nicht straucheln, aber es passiert halt trotzdem manchmal. Okay, machen wir mal weiter. Denn so wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, also solange ich noch in diesem irdischen Leib bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Das ist so ein kraftvoller Vers. Wo steht das? Habe ich es nicht gesagt, ne? 2. Petrus 1, Vers 10 bis 13, das ist jetzt Vers 13. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Und da weißt du, wie du aufwachst. Du erinnerst dich an das Wort Gottes. Du erinnerst dich, wie Jesus da auf dem Schiff, Moment, wer bin ich überhaupt? Ach, ich bin ja Gott. Hat so einen kleinen Augenblick gedauert, weil er vorher geschlafen hatte. Du erinnerst dich an deine Autorität, du erinnerst dich an die Verheißung Gottes, du erinnerst dich daran, dass du mit Christus gekreuzigt bist, in ihm jetzt schon mit auferweckt. All diese Sachen erinnerst du dir, holst du dir wieder in Erinnerung und dann sagt Petrus, und das weckt uns auf. Das führt dazu, dass wir aufstehen. Das ist ein anderes Konzept als steht auf und ich mache es aus eigener Kraft, ne? Sondern ich fülle mich mit der Wahrheit und sie sorgt dafür, dass ich aufstehe. Das ist gar nicht meine Mühe, sondern es ist eigentlich die Wirkung und nicht die Arbeit, das Aufstehen. Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu eurer Belehrung geschrieben, zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Also da will ich eigentlich drauf hinaus. Paulus sagt hier, Gott ist ein Gott der Ermunterung. Er ist kein Gott des Beurteilens. Der sagt, okay, ich gebe dir meine Haltungsnote. Hättest du ein bisschen besser machen können, sondern er ist ein Gott der Ermunterung. Er sagt, ey, du kannst das noch besser. Das ist seine Sprache. Er sagt nicht, hast du schlecht gemacht, sondern er sagt, da kannst du besser. Ja, weil er immer in dein Potenzial hineinguckt und weil er immer in dein Potenzial hineinspricht und das wieder weckt und das dir wieder vor Augen führt, wer du eigentlich bist in Christus. Und Gott ist ein Gott von Ermunterung. Ermunterung und Ermahnung ist auch das Gleiche im Griechischen. Also Ermunterung ist, ich weiß nicht, ich gucke jetzt keine Tour de France mehr, weil die haben so viel gedopt, da habe ich irgendwann gesagt, dann gucke ich nicht mehr. Also Pharmazie-Wettbewerbe muss ich ja nicht gucken. Ich war ja an Sport interessiert. So, und aber wenn die da denn, gestern sind sie, glaube ich, auf den Tourmalet hochgefahren, ne? Diesen fürchterlichen Berg mit 19% Rampen, das ist tierisch. Ich bin früher auf hohem Niveau Fahrrad gefahren, aber 19% hält es nicht lang durch. Das kann ich dir schriftlich geben, das ist echt heftig. So, dann fahren die da hoch, Jan Ulrich ist immer im Sitzen gefahren, da wusste ich gar nicht mehr, wie es geht. Das habe ich nie verstanden. So, da fahren die da hoch und dann sind da immer Leute, die klatschen, ja, die Fähnchen haben und die laufen dann hinter den Sportlern her, schieben dürfen sie nicht. Das ist schade, die Versuchung ist groß, aber da gibt es immer Leute, die ermuntern und ermahnen eigentlich, komm, komm, hopp, 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 hopp und so. Und dann fahren die diesen Berg hoch und überall stehen die Fans in Reihen und klatschen und machen hopp, 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 hopp. Das ist Ermunterung, das ist Ermahnung. Das ist das griechische Wort für Ermahnung. Preis den Herrn. Das ist echt toll, wenn wir Menschen sind, die uns gegenseitig ermuntern. Seid ihr noch da? Ihr müsst ein bisschen lauter atmen. Ich denke immer, der Raum wäre leer. Ich verkürze ein bisschen 1. Thessalonicher 9. Das ist dann wahrscheinlich Vers, 1. Thessalonicher Vers 11 wird es sein. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. So, dann gibt es natürlich auch, dass der Herr uns selbst aufweckt, dass der Herr uns selbst aufrichtet. Exemplarische Stelle in Jakobus 5, Vers 15. Kennen wir auch. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ist das nicht ein schöner Vers? Eigentlich, ja, man denkt immer, wo ist das, wo ist das und so. Könnte man ganz viel drüber reden, über diese Jakobusstelle. Weil sie nochmal was anderes bedeutet, als die meisten Leute denken, dass sie bedeutet. Aber das machen wir nicht jetzt, weil ich ja jetzt nicht über Krankheilung rede. Aber über Aufwecken. Es heißt hier, der Herr wird ihn aufrichten. Der Herr selbst wird zu diesen Menschen gehen und wird ihn nehmen und wird sagen, steh auf. So wie Petrus das mit dem Gelähmten gemacht hat. So, das macht der Herr bei Krankenheilung. Der Herr selbst richtet ihn auf. Preist den Herrn. Das ist klasse, dass der Herr uns aufrichtet, oder? Ist nicht so gut, oder was? Okay, ich dachte schon, ihr denkt, nö. Stolz, ne, will ich selber. Aber geht auch. Jetzt, wir können uns auch selber aufwecken. Und das ist, glaube ich, die übliche Variante, die häufigste, wobei die in Gemeinschaft eigentlich genauso häufig sein sollte. Psalm 57, Vers 8, nach anderen Übersetzungen wohl ab Vers 9. Hier weckt sich jemand selbst. Wache auf, meine Seele. Das ist echt krass, oder? Da sagt der David, der redet mit sich selber, wenn er es denn geschrieben hat. Weiß nicht, es gibt ja auch Asaph-Psalmen und so. Egal, er sagt, wache auf, meine Seele. Wer redet denn da, wenn die Seele pennt?
Der Verstand.
Es gehört ja zur Seele, pennt ja gerade. Der inwendige Mensch spricht zu der Seele, hören, fang wieder an nachzudenken und denk bitte über die Wahrheit nach. Emotionen bitte hinten anstellen, hinter die Gedanken des Wahrheit des Gottes. Nicht Lock spielen, sondern du bist Anhänger. Du kommst hinten dran, das Wort Gottes führt. Ich habe in meiner Jüngerschaftsschule, zeige ich immer eine Lokomotive. Da habe ich ganz lange mit ChatGPT nach einem Bild geredet, mal mir ein Bild. ChatGPT hat es nicht hingekriegt, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Lokomotive mit einem Tender und drei Anhänger. Und es kam raus, eine Lokomotive ohne Tender und mit 25 Anhängern. Also habe ich gesagt, nicht 25 Anhänger, drei Anhänger. Dann kam eine Lokomotive mit vier Anhängern raus. Dann habe ich gesagt, der Tender fehlt, dann waren es plötzlich wieder 20 Anhänger. Also so ging das die ganze Zeit. Und dann habe ich irgendwann so ein Kindermalbuch gefunden, so ein PDF, und habe das dann selber koloriert und habe dann so eine Lokomotive zusammengebaut. Und echt interessant, ich habe das jetzt zum ersten Mal so gezeigt. Und einer von den Teilnehmern nach 9 Monaten oder wie lange wir miteinander gesprochen haben, hat gesagt, das hat mir am meisten geholfen. Fand ich echt so ein Kinderbild. Ja? Und zwar, ich habe es jetzt nicht dabei, eine Lokomotive. Und da steht, bei mir steht dann drauf, Geist. Und dann kommt ein Tender hinten dran, ne? Also so ein Kohlebehälter. Und da steht drauf, Wort. Weil deine Lokomotive fährt nicht mit den Kohlen anderer Leute, sondern sie fährt nur mit deinen eigenen Offenbarungen. Deswegen, eigentlich steht da Wort Offenbarung, muss da auf euch draufstehen. Deine Lokomotive fährt nicht, wenn du jemand anders beim Zugfahren zuguckst und sagst, guck mal, wie schnell der unterwegs ist, dann fährt deine Lokomotive immer noch nicht, sondern sie fährt erst, wenn in deinem Tender wirklich Kohlen sind. So, und dann kommt hinten Verstand, Emotionen und Wille. Bei manchen kommt die Emotion dann erst und dann der Verstand, je nach Typ. Manchen sind sehr willensstark, aber egal, das Ding kommt auf jeden Fall hinter die Lokomotive und nicht vorne. Weil wenn du den Anhänger vorne hin machst und das Ding, das zieht halt nicht, das fährt halt einfach nicht. Und wenn die Lokomotive fährt, sieht der Lokführer nichts, weil dieser blöde Anhänger da vorne rumdümpelt. Ja, die Lokomotive muss immer führen. Das ist das Wort Gottes. Wache auf, meine Seele. Also wir wecken unsere Seele auf. Wacht auf, Harfe und Laute. Ich will die Morgenröte wecken. Das ist auch cool, oder? Also wann ist der denn aufgestanden? Die Morgenröte kommt morgens um 4 Uhr. Und er sitzt schon mit seiner Harfe, hat sich selber schon geweckt, hat sich einen geistigen, dicken Espresso reingeschüttet und fängt jetzt an zu harfen, damit die Morgenröte wach wird. Das ist echt, das ist schon cool, oder? Übrigens geht so auch Erweckung, ja? Wir müssen die Morgenröte wecken, damit sie dann wirklich anbricht. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, will dich besingen unter den Völkerschaften, denn groß bis zu den Himmeln ist deine Güte und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Hier ist jemand richtig wach geworden, weil er angefangen hat, zu seiner Seele zu sprechen, werde wach. Dann hat er sich erinnert, was sagt das Wort Gottes eigentlich, wer ist Gott eigentlich, ach ja. Und dann erhebt ihn Gott, wir hatten mal was vor einem Jahr, vielleicht war das auch in dem gleichen Gottesdienst, da gab es ein Bild mit so einem Nashorn. Ja, da hatten wir irgendwie so ein Bild und da hatte ich, glaube ich sogar, so ein Nashorn, was dann sein Haupt aufrichtet. Ja, und dann fliegt der Feind dann irgendwo weg. Und in dem Augenblick, wo du dein Haupt erhebst, wer ist dein Haupt? Jesus. erhebst du dein Haupt. Wer ist dein Haupt? Dein inwendiger Mensch. So, indem du den Herrn erhebst, machst du dich selber wach. Indem du den Herrn über deine Situation, nicht allgemein, sondern über deine Lebenssituation, in der du gerade eingepennt bist, den Herrn darüber erhebst, in dem Augenblick ändert sich etwas und der Herr fährt auf, und das ist das Prinzip von Lobpreis auch, wir erheben ihn und er zieht uns mit hoch, weil wir ja mit ihm verwoben sind. Du wächst dich, dann hebst du den Herrn hoch und er fährt auf über dein Leben und füllt den Ort mit Herrlichkeit. Das ist das Prinzip. Und jetzt bin ich gleich fertig. Ein Vers noch, der muss einfach da kommen. Jesaja 52. Und dann bin ich nicht ganz 90 Minuten. Ist gut, ne? Kannst du gleich raus. Wache auf, Jesaja 52, Abvers 1. Wache auf, kleide dich, Zion, in deine Macht. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn fortan wird kein Unbeschnittener und kein Unreiner in dich eintreten. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf, setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Das ist, also ich habe diesen Vers, da habe ich schon ganz lange drüber nachgesonnen, immer wieder gesagt, was sagt der Jesaja hier eigentlich? Also er redet hier von einer Frau, die in einem Kerker liegt, gebunden, gefesselt. Also er redet hier von Zion. Und er sagt jetzt zu dieser Frau, die dort liegt, beklagenswert, steh auf und setz dich hin. Also sie sitzt nicht. Dann müsste sie ja sich nicht hinsetzen. Also muss sie liegen, ne? Weil wenn sie aufsteht, um dann sich zu setzen, dann ist sie vorher in einer niedrigen Person gewesen. Ne? Alles klar, ne? Das ist Logik. Also sie liegt. Er sagt, steh auf, setz dich hin. Dann schüttel den Staub von dir ab. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Das ist doch echt, das musst du mal echt einem Strafgefangenen sagen. Mach dort die Kerkertür auf und geh nach Hause. Da sagt er, würde ich ja gerne machen, aber die Kerkertür ist ja zu, das ist ja das Problem, du. Also sie sagt, ja, ich bin doch gefangen. Und der Prophet sagt, mach doch die Fesseln ab. Dann bist du auch nicht mehr gefangen. Und das passiert beim Aufwecken. Du merkst, ich bin eingeplockt irgendwie. Ich habe jetzt gerade so eine Burg in der Pfalz besichtigt. Da war so ein Block. Hast du so einen Block mal gesehen? Das ist echt gruselig, ne? So zwei Holzdinger, da sind so zwei Löcher drin, da kommen die Arme durch und weiter unten sind noch zwei Löcher, da kommen die Beine durch und oben ist ein Kopf, da kommt der Kopf da nochmal durch und dann wirst du da fixiert. Na, herzlichen Glückwunsch. Also das ist gut, dass ich kein Ritter bin. Da will ich nie rein. Aber hier heißt es, das sind die Fesseln deines Halses. Du bist am Hals gefesselt, du fühlst dich so. Und was ist die Lösung? Nicht Herr, Herr, mach mich frei, sondern du machst die Fesseln selber ab. Weil du das Wort Gottes kennst. Und weil du dich erinnerst, hey, ich bin ja in Christus. Was habe ich denn gerade gedacht? Wie habe ich denn eigentlich gelebt? Ich habe ja gelebt wie ein Gefangener. Ich kann mich ja selber frei machen. Das ist, was Jesaja hier prophetisch auf das Volk Gottes eben schon sagt. Es wird der Zeit kommen, die Zeit kommen, wo die Fesseln nicht mehr deine sind, dann kannst du sie selber ablegen, preis den Herrn. Und das passiert, wenn wir uns erinnern, wenn wir aufwachen und dann daraus resultiert aufstehen. Okay? Amen. Ding zu.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Es gibt doch immer diesen Spruch vom Stehaufmännchen, ne? Dass so Leute gibt, die haben so eine natürliche Sache, mit dem aufstehen. Und kannst du vielleicht noch sagen, was dann der Unterschied ist?
Zwischen dem Stehaufmännchen. Ja, ein Stehaufmännchen ist ja, also ich kenne es als Spielzeug, eine Puppe, wo, die unten so rund ist, sodass die immer wieder so, ja. Das ist ja eigentlich das Stehaufmännchen. Und bei der Person gibt es sicherlich Menschen, die eine extreme Zähigkeit haben, die so eine Zähigkeit haben und immer auch wieder die Kraft haben, aber trotzdem wird es dabei Verschleiß geben, weil es aus menschlicher Kraft geschieht. Wenn es vom Herrn ist, vom Geist, dann gibt es keinen Verschleiß. Dann steht das, die Person immer wieder auf, sie wird aufgeweckt von dem Herrn, ja, sie erinnert sich an die Wahrheit, und sie steht wieder auf und es kostet aber keine eigene Kraft, weil es das Werk Gottes ist. Also dann ist er derjenige, der das Aufstehen in uns bewirkt. Und das ist ein großer Unterschied. Es gibt sicherlich Menschen, die sagen, und ich kämpfe und ich halte fest und ich werde weitergehen. Und da gibt es echt zähe Burschen, ich habe so ein paar schon kennengelernt, wo du denkst, wie machen die das? Aber trotzdem ist es aus menschlicher Kraft und es ist endlich und es wird irgendwann Spuren hinterlassen auf einer Seele. Oft sind solche Menschen dann hart oder unzugänglich oder sowas. Aber wenn es das Wirken des Heiligen Geistes ist, dann wird die Person nicht hart, sondern sie wird weich in dem ganzen Prozess. Und sie wird von dem Herrn verändert und steht auf, weil der Herr das in ihr bewirkt. Ja, es ist Auferstehungskraft. Und das ist schon was anderes, als wenn ich das immer aus meiner eigenen Kraft mache und die Ressourcen in meiner Seele immer selber hervorrufen muss. Weil irgendwann tritt eine Müdigkeit ein. Oder eine Härte oder eine Unvergebenheit oder irgendwie. Beantwortet das die Frage?
Ich habe gedacht, dass es vielleicht auch ein Unterschied ist, wofür steht der wieder auf?
Das sicherlich auch, klar. Wenn ich für mich selber lebe, und dann muss ich auch für mich selber immer wieder aufstehen, weil ich ja nicht für den Herrn lebe. Wenn ich für den Herrn lebe, dann werde ich von ihm immer wieder aufgerichtet. Wenn ich für mich selber lebe, dann muss ich mich selber aufrichten, weil das ist nicht sein Projekt, da beteiligt er sich nicht dran. Also von daher gibt es da ganz große Unterschiede. Aber das eine ist eine Wirkung des Geistes und das andere ist menschliche Kraft und menschliche Mühe. Und bei Mühe gibt es immer Gewinn, das steht auch in den Sprüchen. Menschen kriegen da schon auch was durch so eine Haltung, aber es passiert eben auch ein Verschleiß. Und wenn du in der Salbung gehst, dann wirst du feststellen, du hast unbändige Kraft und sie verschleißt überhaupt nicht. Sie verschleißt erst, wenn du wieder aus der Salbung rausgehst. Also sobald du in der Salbung wandelst, bist du zu Unglaublichen in der Lage und du stehst immer wieder auf. Es ist einfach in dir. Es ist by nature. Amen.
Amen.
Ich habe mal hier auf Stopp gedrückt. Ich hoffe, das war richtig. Oder habe ich jetzt überhaupt erst angemacht?